Wie würde ich handeln? Beim Lesen von Klaus Manns Roman Mephisto scheint sich diese Frage förmlich aufzudrängen. Beschreibt er doch den rasanten Karriereweg eines begabten Schauspielers in der Weimarer Republik bis zum höchst dekorierten Staatstheaterintendanten während der nationalsozialistischen Diktatur. Mephisto, 1936 erschienen, ist eines der bedeutendsten Werke über das Verhältnis von Kunst und Politik, über die Funktion und Verantwortung von Kunst in repressiven Systemen und vor allem über die Frage, ist es möglich, Künstler zu sein und unpolitisch? Damit begrüße ich Sie herzlich zu dieser Höreinführung von Dramaturg Christian Stolz. Üblicherweise würde ich nun eine kurze Inhaltszusammenfassung der Romanvorlage geben, auf welcher die Theateradaption basiert. Doch im Falle von Mephisto bietet es sich an, zunächst einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Romans zu werfen. Viele Elemente der Handlung ergeben sich quasi daraus. Klaus Mann, 1906 geboren, ist der älteste Sohn von Thomas Mann. Während der Vater mit eiserner Disziplin Weltliteratur produziert, misst der Sohn Klaus sich an dessen Ruhm, verbringt in jungen Jahren eine ruhelose Existenz, ohne festen Wohnsitz, oftmals Grenzsituationen suchend, auch Exzesse in Form von Rauschgiften. Klaus' Schwester Erika Mann sagt einmal, ihr Bruder schreibe, wie andere Menschen atmen, ruhelos, immer und überall. Schon früh beschließt Klaus Mann, ich muss berühmt werden. Und so wird das Enfant terrible zu einer Art literarischen Stimme der jungen Generation. 1925 wird an den Hamburger Kammerspielen sein erstes Theaterstück Anja und Esther uraufgeführt, ein Schauspiel über eine lesbische Beziehung. Das Besondere, nicht nur steht Klaus selbst auf der Bühne, auch seine Schwester Erika und ebenso Pamela Wedekind, Tochter des berühmten Schriftstellers Frank Wedekind, sowie Gustav Gründgens, ein junger Schauspieler am Beginn seiner Bühnenlaufbahn. In dem Stück steckt aufgrund der Thematik einer homosexuellen Liebe Potenzial für einen Skandal. Zugleich wird es von der Presse umjubelt. Dichterkinder spielen Theater, wird getitelt, und die Literary Mann Twins auf der Bühne sorgen international für Gesprächsstoff. Zwischen den Vieren entsteht eine starke künstlerische Verbindung. Ebenso sind sie auf persönlicher Ebene eng miteinander verbandelt. Bereits 1924 verlobten sich Klaus Mann und Pamela Wedekind. 1926 wiederum heiratet Gustav Gründgens Erika Mann. Allerdings haben Erika Mann und Pamela Wedekind in dieser Zeit eine parallele Liebesbeziehung. Und auch zwischen Klaus Mann, welcher sich im Gegensatz zu Gustav Gründgens öffentlich zu seiner Homosexualität bekennt, und dem künstlerischen Partner Gründgens besteht mindestens eine enge Freundschaft. 1927 folgt Klaus Manns zweites Theaterstück in Leipzig mit dem programmatischen Titel Revue zu vieren. Doch es wird ein Flop. Gustav Gründgens wird von der Presse als undifferenzierter Schauspieler gescholten, er und Pamela Wedekind brechen die Tour sogar vorzeitig ab. Es ist wohl der erste Bruch zwischen Mann und Gründgens. Klaus arbeitet als Theaterkritiker in Berlin, geht mit Schwester Erika auf Weltreise. 1929 scheiden sich Gustav Gründgens und Erika Mann bereits wieder. Nur für kurze Zeit ist Gustav Gründgens somit Klaus Manns Schwager. Die definitive Entfremdung dieser beiden Künstlerpersönlichkeiten beginnt jedoch spätestens 1933. Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers und der NSDAP muss Klaus Mann als verfolgter Autor ins Exil fliehen. Seine erste Station ist Amsterdam. Mann wird in den folgenden Jahren zu einem der wichtigsten Exilliteraten, welche die politischen Entwicklungen in Deutschland beobachten und couragiert gegen den Nationalsozialismus anschreiben. Gründgens aber bleibt in Deutschland. Eine unsichere Zukunft im Exil lehnt er ab und arrangiert sich als mittlerweile prominenter und beliebter Schauspieler in Berlin, der seine Anfangsengagements in Halberstadt, Kiel und Hamburg hinter sich gelassen hat, mit den neuen Machthabern. Früher von linken Idealen angetrieben, entwickelt er sich, ohne mit der NS-Ideologie zu sympathisieren, zu einem Repräsentanten Nazi-Deutschlands. Hermann Göring, Ministerpräsident von Preußen, nimmt sich seiner persönlich an, begeistert von Gründgens Paraderolle, dem Mephisto aus Goethes Faust, den er 1932 am Berliner Staatlichen Schauspielhaus zum ersten Mal geben darf. Eine Rolle, die er in den folgenden Jahrzehnten bis zu seinem Lebensende immer wieder interpretiert. 1934 wird Gründgens die Position als Intendant des Staatlichen Schauspielhauses Berlin angeboten. 1937 schließlich wird er mit der Ernennung zum Generalintendanten der Berliner Bühnen der erste Theatermann im Deutschen Reich. Klaus Mann im Exil verfolgt diesen Aufstieg mit Entsetzen. Bis heute ist die politische Bewertung der Causa Gründgens umstritten. 12 Jahre lang lässt er sich zu einem Aushängeschild des diktatorischen Regimes gebrauchen, hilft aus seiner Position als Intendant heraus jedoch gleichzeitig politisch verfolgten Künstlerkollegen wie Ernst Busch. Ist er ein Opportunist und rücksichtsloser Karrierist oder ein menschlich integrer und aufgrund seiner Homosexualität selbst gefährdeter Intendant, der mit dem Theater eine Art Freiraum, eine Insel inmitten der Bedrohungen durch den totalitären Staat schafft? Zu solch einer reflektierten Sicht aus unserer heutigen Gegenwart und mit der gebotenen historischen Distanz ist Klaus Mann 1936 freilich nicht fähig, als er seinen Roman innerhalb weniger Monate mit frischer Wut und großer Abneigung gegen Gründgens Karriereentscheidungen niederschreibt. In 10 Kapiteln und einem Vorspiel erzählt Klaus Mann von der Laufbahn eines Schauspielers in den Jahren 1926 bis 1936. Allerdings erfindet er ein alter Ego, eine fiktionalisierte Kunstfigur namens Hendrik Höfgen. Auch viele weitere Figuren aus dem kulturellen, politischen und persönlichen Umfeld von Hendrik Höfgen sind an realen, biografisch verortbaren Persönlichkeiten orientiert. Beispielsweise Höfgens erste Ehefrau Barbara Bruckner, welche von Erika Mann und deren Ehe zu Gustav Gründgens inspiriert ist. Oder der General, wie er im Buch heißt. Diese Figur nimmt Bezug auf Hermann Göring. Oder Otto Ulrichs, der überzeugte Kommunist, für den der Theaterschauspieler Hans Otto die Vorlage bildet. Ebenso tritt Barbaras Vater, Geheimrat Bruckner, auf, dessen Weltsicht an Thomas Mann erinnert. Oder die Schauspielerin Nicoletta von Niebuhr, wohl von Pamela Wedekind inspiriert. In Form von Schlaglichtern auf verschiedene Lebensstationen Hendrik Höfgens beschreibt der Roman zunächst dessen Karrierebeginn in einem kleinen Hamburger Ensemble, als sich bereits das zukünftige große Ziel des Ausnahmetalents Höfgen abzeichnet: Theater zu spielen und berühmt zu werden, am besten in Berlin. In Hamburg schmiedet er mit seinem Schauspielerkollegen Otto Ulrichs Pläne, ein kommunistisches, revolutionäres Theater zu gründen, das jedoch nie eröffnet wird, auch weil Höfgen sich als gänzlich unpolitischer Mensch, wie er es formuliert, innerlich dagegen sträubt. Er heiratet Barbara Bruckner und beginnt eine Ehe, die beide rasch unglücklich macht, hat parallel eine Liebhaberin, die schwarze Tänzerin Juliette, seine Muse, von der er sich lustvoll dominieren lässt. Auch gehört zum Umfeld Höfgens die jüdische Schauspielerin Dora Martin, ein Star, welcher später ins Exil flüchten muss. Tatsächlich erhält Höfgen im Roman, wie einst Gründgens, Ende der 1920er Jahre die Chance, nach Berlin zu gehen. Der Moment seines künstlerischen Aufstiegs, nachdem sich allerdings mit dem beginnenden Nationalsozialismus bald abzeichnet, dass zahlreiche Personen seines Umfelds aufgrund der Bedrohungen durch das Regime ihr bisheriges Leben nicht weiterführen können. In Berlin, am Staatstheater, begegnet Höfgen auch seinem verhassten ehemaligen Hamburger Schauspielerkollegen Hans Miklas wieder, anfangs ein überzeugter Nationalsozialist, welcher bald eine harte Desillusionierung erfährt. Schließlich geht Höfgen, dem der listig-verführerische Mephisto mittlerweile zu seiner Lebensrolle geworden ist, den Pakt mit dem Teufel ein, als er das Angebot des NS-Regimes nicht ausschlägt, Intendant zu werden. Damit wird er ein Affe der Macht, wie es im Roman heißt, ein Clown zur Zerstreuung der Mörder. Klaus Manns Roman Mephisto ist ebenso eine bissige Satire auf die Gesellschaft der frühen 1930er Jahre wie eine Geschichte über eine Selbstlüge, über Kompromisse mit der Macht, über die früheren Ideale des Hendrik Höfgen und wie er sie um seiner Karriere willen verleugnet. Als der Roman 1936 erscheint, wird er von einer französischen Zeitung als Schlüsselroman angekündigt, also ein Werk, das darauf abzielt, dass für den Leser aus den literarischen Figuren reale Personen ableitbar sind. Klaus Mann weist dies als vordergründige Absicht zurück. 1942 formuliert er, Zitat: Meine Wahl fiel auf Gründgens, nicht weil ich ihn für besonders schlimm gehalten hätte, er war vielleicht sogar eher besser als manch anderer Würdenträger des Dritten Reiches, sondern einfach, weil ich ihn zufällig besonders genau kannte. Gerade in Anbetracht unserer früheren Vertrautheit erschien mir seine Wandlung, sein Abfall so fantastisch, kurios, unglaubhaft, fabelhaft genug, um einen Roman darüber zu schreiben. Wie man hatte mit ihm gelebt, gearbeitet, diskutiert, gespielt, gezecht, Pläne gemacht, gute Freundschaft gehalten und nun saß er am Tische des monströsen Reichsmarschalls und nun zechte, spielte, diskutierte er mit den Mördern? Es war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen. Zitat Ende. Klaus Mann schreibt, es gehe ihm nicht darum, Gustav Gründgens abzubilden oder gegen eine bestimmte Person anzuschreiben, sondern gegen den Karrieristen generell. Er begreift Höfgen als Typ, als Symbol, welcher der ruchlosen Macht sein Talent zur Verfügung stellt. Am Theater Ulm adaptiert den Roman der Regisseur Malte Kreuzfeld für die Bühne, welcher zuletzt 2024 mit Franz Kafkas Romanfragment Der Prozess einen weiteren Klassiker der literarischen Moderne bildstark in Szene setzte. Malte Kreuzfeld hat eine eigene Textfassung auf Grundlage des Romans verfasst, welche das umfangreiche Personenregister auf ausgewählte Figuren verdichtet und das Geschehen in einer Theaterwelt verortet, mit fließenden Übergängen zwischen Probensituationen, Theateraufführungen und Geschehnissen abseits der Bühne. Dabei setzt er einen bestimmten Akzent. Zitat Malte Kreuzfeld: Die Haltung des Autors erscheint mir zu feindselig gegenüber seinen Protagonisten. Und Klaus Mann verdichtet nicht, alles ist in die Breite geschrieben. Durch ein Interesse an diesem so schillernden Charakter Höfgen ein Kondensat zu schaffen, welches dem Roman nicht zuwiderläuft, ihn aber dennoch balancierter macht, das war mein Anliegen und die Herausforderung. Und weiter, Zitat: Höfgen erscheint auf den ersten Blick als reiner Opportunist, der für seine Karriere und sein eigenes Wohl jederzeit bereit ist, alles und jeden zu opfern. Freundschaften sind für ihn nur so lange von Wert, wie sie ihm nützlich sind. Das ist die grundsätzliche Analogie zu Gustav Gründgens, soweit Klaus Mann sie beschreibt. Deswegen ist der Mephisto seine Paraderolle, er spielt sich gleichsam selbst. Aber was steckt hinter einer solchen Haltung? Es kann schwere Zeiten geben, in denen das Risiko für Zivilcourage sehr hoch ist. Was Klaus Mann aber nicht wissen konnte, für die Rettung seines Freundes Ernst Busch hat Gustav Gründgens sein Leben riskiert. Wir tun also gut daran, ihn zumindest verstehen zu wollen und nicht zu schnell moralisch zu verurteilen. Zitat Ende. Hendrik Höfgen, eine Figur, welche den Betrachter immer wieder mit diesem moralischen Zwiespalt konfrontiert, wird in der Ulmer Inszenierung von Markus Hottgenroth verkörpert. Höfgens befreundeten Schauspieler voller Ideale des Kommunismus, Otto Ulrichs, spielt Henning Mitwollen. Vincent Fuller ist in der Rolle des jungen Schauspielers und Mitläufers Hans Miklas zu erleben, der sich vom Nationalsozialismus zunächst vieles verspricht. Als Barbara Bruckner, überzeugte Demokratin und Höfgens erste Ehefrau, erleben sie Stefanie Schwab. Ihren Vater, den Intellektuellen und Schriftsteller Bruckner, spielt Stefan Clemens. Nicoletta von Niebuhr, eine Opportunistin und Höfgens zweite Ehefrau, wird von Alexandra Ostapenko verkörpert, der NS-General von Gunther Nickles. Dora Martin, eine jüdische Starschauspielerin, welche ins Exil gehen muss, ist die Rolle von Adele Schlichter. Ergänzt wird das Ensemble durch den Tänzer Gaëtan Chailly, welcher Höfgens Liebhaber Julien verkörpert. Ein weitergedachtes Motiv der Tänzerin Juliette im Roman, das unter anderem die homosexuelle Komponente pointiert, denn diese Liebe wird sowohl für Höfgen als auch für Julien im Nationalsozialismus gefährlich. Der Musiker Vincenzo De Lucia hat die Proben begleitet und aus seinen szenischen Wahrnehmungen eine musikalische Kulisse mit kompositorischen Elementen entwickelt. Er begleitet die Aufführung live am Flügel. Regisseur Malte Kreuzfeld hat auch das Bühnenbild kreiert, einen zunächst blanken Bühnenraum, in dem sich schrittweise und mit konzentrierten Elementen der Verwandlung die Theaterwelt und auch die Sphäre der politischen Macht rund um Hendrik Höfgen aufbaut. In diesem Raum zwischen Bühne, einem Blick hinter die Kulissen und konkreten Orten wird nicht nur gestritten, geliebt, gehadert, es werden auch berühmte Szenen bekannter Stücke wie eben Faust, Dantons Tod und Hamlet angespielt, die nicht nur auf Höfgens Höhepunkte als Schauspieler verweisen, sondern auch auf seine inneren lebensweltlichen Konflikte rund um seinen rasanten Aufstieg, die sich darin widerspiegeln. Hervorzuheben ist, dass die zwei Teile, aus denen die Adaption und Inszenierung besteht, von einigen Kontrasten geprägt sind. Der erste und zweite Teil zeigt sowohl unterschiedliche Atmosphären und teils verschiedene Anlagen in der szenischen Form, als auch unterschiedliche Lebensstadien und Lesarten der Figur Höfgen. Im ersten Teil erleben wir Höfgen als relativ kühl und rational denkenden, noch recht unnahbaren und verschlossenen, nach oben strebenden Schauspieler, der taktisch vorgeht und mit Blick auf seine Zukunft einen klaren Weg verfolgt. Im zweiten Teil, in dem Höfgen leidvoll erfahren muss, wie das diktatorische Regime die Existenzen der ihn umgebenden, teils nahestehenden Personen beeinflusst, sehen wir einen teils hadernden, brüchigeren, von verschiedenen Impulsen hin- und hergerissenen Höfgen, der nun einen Blick in sein verletzliches Seelenleben zulässt. Die Kostüme von Sandra Maria Paluch tragen ihren Teil dazu bei, die unterschiedlichen charakterlichen Facetten Höfgens, seine Karrierestadien und auch dessen psychologische Gemütszustände ästhetisch zu pointieren. Solch eine prägnante ästhetische Charakterisierung zeigt sich auch im Kostümbild der ihn umgebenden Figuren, die im Roman teils als typenhafte und auf bestimmte Charaktermerkmale festgelegte, manchmal sogar karikatureske Partner und Feinde rund um Höfgen erscheinen. Neben einigen historischen Verweisen, wie der Uniform des Generals, nehmen die Kostüme keine konstante Historisierung vor, sondern erlauben überzeitliche und somit gegenwärtige Assoziationen. Gustav Gründgens Karriere als Schauspieler und Intendant, und das ist bemerkenswert, war mit dem Ende des NS-Regimes nicht abgeschlossen. Auch in der BRD bekleidete er hochrangige Intendantenpositionen, unter anderem in Hamburg. 1963 starb er am Beginn einer Weltreise nach allen Erkenntnissen an Selbstmord, ebenso wie Klaus Mann 1949. Das ist ein weiterer Aspekt, der die Lebenswege dieser bemerkenswerten Künstlerpersönlichkeiten verbindet und weitere Perspektiven auf das Verhältnis Gründgens-Mann deutlich über die Entstehungszeit des Romans im Jahre 1936 hinaus ermöglicht. Übrigens, durch die biografische Nähe der Hauptfigur zum Schauspieler Gustav Gründgens blieb Klaus Manns Roman qua Gerichtsurteil auch nach der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland lange Zeit verboten. Erst 1981 veröffentlichte der Rowohlt Verlag den Roman erstmals in der BRD. Abschließend zum historischen Horizont nochmals ein Zitat von Malte Kreuzfeld. Es ist ja ein beinahe beängstigendes Jubiläum. Ziemlich genau 100 Jahre sind vergangen und wir erleben erschreckend offensichtliche Parallelen zu unserer Gegenwart. Ich lese Klaus Manns Text vor allem als einen Aufruf. Wehret den Anfängen. Denn immerhin können wir wählen. Wenn aber eine extremistische, radikale Partei als Regierung legitimiert wurde, ist es doch längst zu spät. Repressalien wären einfach durchzusetzen, es gibt genügend Beispiele. Dann traut man sich nicht mehr auf die Straße, dann kann man als Einzelner kaum noch etwas ausrichten. Zitat Ende. Mit diesen Eindrücken wünschen wir Ihnen ein anregendes Theatererlebnis mit Mephisto. Die Spieldauer beträgt 2 Stunden und 40 Minuten inklusive einer Pause.